Ach ja, einen wunderschönen guten Mittag oder was auch immer ihr gerade für eine Uhrzeit habt, wenn ihr das hier anhört. Herzlich willkommen zurück aus der Versenkung hier bei meinem kleinen Podcast. Ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder eine Folge, denn es gibt wieder eine ganze Menge Neues. Es gibt immer noch eine Microlino-Folge, die ich irgendwo in petto habe in Einzelteilen. Es gibt auch gerade wieder neue Fahrten, aber um all das soll es heute nicht gehen. Ihr habt den Folgentitel eh schon gelesen. Heute soll es um das Model Y Juniper gehen. Aber weil es ein Tesla ist, und das fuckt mich gerade tierisch ab, müssen wir leider erstmal über Politik sprechen, weil irgendwie ist das alles leider nicht mehr so ganz voneinander loszulösen. Und das sage ich als jemand, der wirklich gerne über Politik spricht eigentlich. Ich interessiere mich dafür, ich finde das super spannend, ich finde das absolut interessant und ich kann an allen Parteien, von AfD bis BSW, die ich beide, by the way, niemals wählen würde, aber trotzdem finde ich an allen Parteien von AfD bis BSW viele gute Punkte und viele schlechte Punkte. Und weil es dann nur auch gerade auf eine Bundestagswahl zugeht, da dachte ich mir so, wir können es leider nicht auslassen. Naja, überall auf der Welt zerbrechen gerade Regierungen, überall auf der Welt verhärten Fronten. Es liegt aber nicht zuletzt an einer Politik der Superlative, die wir mittlerweile haben. Schauen wir vor die eigene Haustür. Wenn man dem einen Glauben schenkt, dann haben wir aktuell die schlechteste Bundesregierung aller Zeiten. Die Ampel, oder besser, was davon übrig ist, eine Fußgängerampel. Und gleichzeitig gestaltet diese Regierung, die schlechteste Regierung aller Zeiten, das beste Deutschland aller Zeiten. Und ich glaube, man muss gar nicht erst Philosophie studieren, um zu verstehen, dass da irgendwas nicht stimmt, dass da irgendwas nicht unter einen Deckel zu bekommen ist. Wahrscheinlich stimmt am Ende nichts von beidem. Ziemlich sicher sogar, wenn man ehrlich ist. Aber rein aus den beiden Aussagen kann man schon deduktiv herleiten, dass nicht beides stimmen kann. Aber aus dieser Politik der Superlative resultiert eines vor allen Dingen, nämlich das dümmste Ergebnis, das man potenziell erhalten kann. Die einen sagen,
wir reißen alle Windkraftwerke nieder, nieder mit diesen Windmühlen der Schande.
Okay, jetzt einmal als Hinweis für alle, die das Zitat nicht kennen, das war Alice Weidel, die Vorsitzende der AfD, die da offensichtlich Windräder abreißen will, die man gerade erst gebaut hat. Und auf der anderen Seite hat man halt Robert Habeck.
Und da hilft uns Atomkraft gar nichts.
Und der Witz daran ist dann halt am Ende auch noch, dass beide sich quasi gegenseitig bei ihrer Ablehnung der Technik des jeweils anderen einfach nur Ideologie vorwerfen. Und tatsächlich haben auch noch beide irgendwie recht, aber dadurch wirkt halt plötzlich einer, von dem man das überhaupt nicht erwartet hat, wie der intelligenteste der Kandidaten.
Vielleicht sogar modernste Kernkraftwerke. Ob die alten nochmal ans Netz gehen, habe ich meine Zweifel. Ich will hier keine Missverständnisse entstehen lassen. Bestreite bitte niemand, dass wir den Klimawandel haben. Wir haben ein ernsthaftes Problem mit diesem Thema. Und dass dieses Problem sehr ernst ist, das merken wir auch bei uns, mit den häufigen Wechseln, mit Wettererscheinungen in einer Tiefe und Breite, die wir so in der Vergangenheit nicht erlebt haben.
Also ich meine, versteht mich bitte nicht falsch. Ich sehe da wenig Potenzial, dass es mit moderner Kernkraft nochmal was wird. Ich finde Kernkraft grundsätzlich total geil und super interessant und absolut faszinierend, weil es einfach so die Endstufe der Ingenieurskunst ist. Aber das große Problem ist halt einfach, wer will das bezahlen? Wer kann das bezahlen? Und die Antwort ist, bezahlen können so aus dem Stand heraus keiner, auch keiner der modernen Energiekonzerne. Und auf der anderen Seite, wer soll es bezahlen? Der Staat, und dann haben wir wieder das Subventionsproblem und das Ganze verzieht wieder den gesamten Markt. Und ja, dann haben wir günstigen Strom, aber der Steuerzahler hat halt irgendwie Milliarden verbuttert. Und wenn man es dann mit auf die Kilowattstunde umlegt, dann hat man den französischen Effekt. Und der Staatskonzern EDF in Frankreich, der den Atomstrom in Frankreich herstellt, der ist völlig überschuldet, der ist maßlos überschuldet. Und so funktioniert es halt nicht. Also am Ende des Tages ist die Energiepolitik in diesem Land einfach zu einer einzigen großen Shitshow geworden und es ist keiner mehr bereit, irgendwie sinnvolle Kompromisse einzugehen. Die einen fantasieren von klimaneutraler und kostengünstiger Atomkraft und unterschlagen dabei mir nichts, dir nichts, dass quasi das Ganze staatlich direkt und indirekt stark subventioniert werden muss. Und sei es nur über die Absicherung bzw. über die Versicherung, falls mal was passiert. Und die anderen, die verschieben einfach Teile der Netzentgelte in die Steuerlast und werben dann damit, dass der Strom so günstig sei wie nie zuvor. Also vor, oder beziehungsweise wie vor Corona und Ukraine, um jetzt hier nichts Falsches zu unterstellen. Und vergessen dabei dann irgendwie ganz geflissentlich, wo die Steuern herkommen. Also am Ende des Tages ist es immer das Gleiche. Man nimmt einfach einen Teil der Kosten, packt ihn in den ins Steueraufkommen und schlägt sie damit quasi nicht dem Strompreis auf und sagt dann, ja, ist so billig wie nie. Toll. So funktioniert die Nummer halt nicht. Also es ist Schwachsinn in jeder Dimension. Und das Ding ist halt, in den USA ist es nicht anders. Nur halt auf irgendwie einer ganz anderen Ebene. In den USA hat die Wirtschaft schon immer ein bisschen mehr und einen ganz anderen Einfluss auf die Politik. Das ist ja grundsätzlich auch erstmal nicht schlecht, auch wenn das vielleicht aus unserer Warte heraus erstmal so wirken mag. Aber es ist am Ende des Tages ein funktionierendes politisches System. Das Problem ist, dass auch hier mittlerweile eine Politik der Superlative Gebrauch findet, die ein eigentlich quasi sehr, sehr buntes Land in den letzten Jahren immer mehr in Graustufen quasi in der Politik überführt hat und selbst das mittlerweile so weit runtergebrochen hat, dass jetzt nur noch Schwarz und Weiß im politischen Spektrum verfügbar sind. Man kann einerseits, also man kann beiderseits des Atlantiks eigentlich mittlerweile nicht mehr die beste Komposition politischer Geschmäcker wählen. Man kann praktisch nicht mehr Photovoltaik gut finden, aber trotzdem ein Problem mit dem Asylsystem haben. Man kann nicht mehr für Flüchtlinge sich engagieren, wenn man auch für Atomkraft sein will. Und wer Atomkraft gut findet, der muss automatisch Windräder scheiße finden. Aber wer Windräder mag, der mag ja auch Photovoltaik. Und damit haben wir quasi den Kreis geschlossen. In der Betriebssystementwicklung würde man jetzt von einer sogenannten zirkulären Wartebedingung sprechen. Jeder hat etwas und möchte etwas anderes, was er aber gerade gar nicht haben kann, weil es jemand anderes hat, der darauf wartet, das zu bekommen, was ich habe. Und so ein Betriebssystem kommt dann einfach zum Erliegen und damit kommt der gesamte Rechenbetrieb quasi zum Erliegen. Und bei uns ist quasi der Betrieb, den wir haben, die Industrie, das Gewerbe, alles, was wir so an Wirtschaftsleistung haben, das ist unser Betrieb. Und wenn der zu erliegen kommt, ja, dann haben wir halt leider ein kleines Problem. Und ich glaube, das Problem der Wirtschaft ist nicht, dass nicht jede einzelne dieser Richtung funktionieren kann. Wir können mit Atomkraft die Wirtschaft bestromen. Das geht, das ist kein Problem. Wir können es auch mit Wind und Sonne und so weiter machen. Das Problem ist, dass wir alles gleichzeitig wollen und nichts richtig. Wir wollen Flüchtlinge, aber keine Flüchtlinge. Wir wollen Atomkraft, aber lieber keine Atomkraftwerke. Wir wollen Windräder, aber keine Windräder. Wir wollen Photovoltaik, aber keine Photovoltaikplatten auf dem Dach. Es ist egal, was man machen. Die Bayern möchten Atomstrom, aber wir möchten kein Endlager. Es zieht sich immer so hin und her. Und ich kann hinterher immer zeigen, egal was sie machen. Sie kaufen Photovoltaikplatten, da sage ich, ja, wir wollten aber keine Photovoltaikplatten. Sie bauen Atomkraftwerke und ich sage ihnen hinterher, wir wollten ja kein Atomkraftwerk. Wer baut denn heute ein Atomkraftwerk, wenn jetzt AfD und CDU und FDP sagen, ja, wir wollen das wieder legalisieren. Und nächste Regierung, 4 Jahre später, kommen die Grünen und die Sozialdemokraten und sagen, ne, wir hatten da uns schon drauf geeinigt, gibt's nicht, abreißen. So funktioniert's halt nicht. Wir haben keine Richtung mehr in diesem Land. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Und ich glaube auch, dass wir Dinge wieder voneinander lossagen müssen. Wir müssen eben die Frage, ob man Atomkraft gut findet, von der Frage, ob man Windkraft gut findet, vielleicht auch einfach trennen. Weil das hat nichts miteinander zu tun. Also man kann beides gut finden. Und am Ende muss man halt irgendwie eine Mixtur finden, wie es funktioniert. Und das ist halt genauso wie die Entscheidung für ein Elektroauto. Und die sagt halt eigentlich nichts darüber aus, ob man für oder gegen Migration ist. Das korreliert einfach überhaupt nicht. Das hat nichts miteinander zu tun. Und wenn man dann das Model Y Juniper jetzt gut findet, worum es hier heute eigentlich gehen soll, dann heißt das nicht, dass man Musks Politik gut findet. Das hat halt nichts miteinander zu tun. Und bevor ich hier irgendwem auf die Füße trete, Umkehrschluss gilt auch nicht. Also weil man Musks Politik gut findet, heißt das nicht, dass man das Auto gut findet. Oder irgendwie so. Also es hat nichts miteinander zu tun. Und auf der anderen Seite, wir brauchen uns auch nicht darüber unterhalten, was neulich bei Trumps Amtseinführung passiert ist. Entweder das sollte ein Hitlergruß sein oder eben nicht. Aber, also, keine Ahnung, am Ende des Tages muss man halt einfach sagen, wenn das einer sein sollte, dann war das tierisch dumm, Shitstorm absolut gerechtfertigt, verstehe ich generell nicht. Ich verstehe das auch bei Neonazis immer nicht. Warum verwenden die diese komplett verbrannte Geste? Das ist doch Dummheit im Endstadium. Also, das Ding ist so verbrannt, wenn der Pfannkuchen erstmal schwarz ist, dann bringt das nichts, den noch zweimal umzudrehen. Das Ding bleibt schwarz. Und genau das ist es doch an der Stelle. Denkt euch im Zweifelsfall halt was Neues aus, wenn ihr irgend so ein Erkennungszeichen braucht oder sowas. Aber es erscheint mir komplett bekloppt, sowas nochmal wieder aufzugreifen. Und wenn das kein Hitlergruß gewesen sein sollte, was ich eigentlich grundsätzlich erstmal hoffe, dann war das zumindest irgendwie tierisch dumm und unüberlegt. Ich meine, es kommt immer wieder vor, man hat auch mal wieder hin und wieder mal irgendwelche Gesten von allen möglichen Politikern aus allen möglichen Parteien. Es gibt Karl Lauterbach, der da steht und diese Geste quasi auf irgendeiner Bühne macht. Wenn man im richtigen Moment das Foto macht, dann sieht es halt immer falsch aus. Und auch die Armbewegung und so weiter, das ist halt, ja, es, aber am Ende ist es eigentlich egal, was es war, ob es einer war oder ob es keiner war und es ein Unfall war. In beiden Fällen war es halt einfach irgendwie komplett, komplett dumm. Und daraus folgt deduktiv, es war dumm, egal was von beidem es war dumm, deduktiv folgt daraus, das war dumm. So, möchte man jemanden, der Dummes tut, in politischer Verantwortung? Gute Frage. Herr Trump, was sagen Sie dazu? Ich weiß es. In Europa würde man ganz klar sagen, nein. In den Staaten sieht man das halt ein bisschen anders. Aber nachdem ich hier jetzt 10 Minuten und fast 11 Minuten darüber geredet habe, soll es hier eigentlich überhaupt nicht darum gehen, wer in politischer Verantwortung ist und ob das dumm oder schlau oder sonst was ist, sondern es sollte wieder darum gehen, was wir hier haben, nämlich ein Auto. Und um dieses Auto soll es heute gehen. Jetzt bin ich fast heiser, bevor ich mit dem Thema angefangen habe. Meine Güte. So, sprechen wir doch jetzt endlich darüber, worüber es hier eigentlich gehen soll. Das Model Y Juniper. Tesla hat sein Model Y aktualisiert. Und das ganz ohne jegliche öffentliche Veranstaltung, so wie sie es beim X oder S sowohl damals beim Facelift gemacht haben, als auch damals, also als dieser angedeutete Kühlergrill verschwunden ist, als auch damals, als die Plaid Generation vorgestellt wurde mit dem neuen Innenraum und so weiter. Das war immer im Rahmen von irgendwelchen Events, da wurde das groß vorgestellt. Aber das haben sie diesmal nicht gemacht, sondern hat das Fahrzeug einfach auf den Tesla-Seiten erst im asiatischen Raum und dann irgendwann überall einfach ausgetauscht. Das haben sie beim Model 3 Highland ja auch schon so gemacht und ja, jetzt machen sie es halt hier nochmal. Kann man mögen, muss man nicht. Ich finde so ein Öffnungsevent oder Vorstellungsevent auch immer nicht schlecht, weil man dann quasi nochmal richtig gezeigt bekommt, was hat sich verändert. Andererseits muss man sagen, wofür gibt es Journalisten? Ja, die können ja auch mal was tun für ihr Geld. ich bin zwar kein Journalist, also nicht offiziell, aber ich rede gerne darüber, was sich so an den Autos tut. Und deshalb stellen wir mal genau die Frage. Und zwar, was hat sich eigentlich verändert am Model Y? Was unterscheidet das neue Model Y vom alten? Und da derjenige, der das Auto kauft, meistens auch der Fahrer des Autos ist, fangen wir im Innenraum an. So. Das neue Model Y hat einen überarbeiteten Innenraum. Es gibt jetzt, wie beim Model 3, auch hier eine ambiente Beleuchtung und die Sitze werden auch deutlich anders sein oder die sind auch deutlich anders, genauso wie beim Model 3. Und das finde ich gut, weil, ich meine, die Tesla-Innenräume sind halt Kunstleder, aka Plastik. Und dementsprechend finde ich das echt nett. Also es gibt da belüftete Sitze und so weiter. Also genau das, was bei den Model 3 Sitzen auch passiert ist, hat sich jetzt auch hier verändert. Wie gesagt, finde ich gut. Nach Angaben von Tesla ist der Innenraum zwischen 20% und 30% leiser als bisher. Ist auch absolut gut so, wobei ich das alte Model Y jetzt nicht irgendwie so als echt laut in Erinnerung habe. Also im Gegensatz zum Model 3 damals, gerade die ersten, die damals noch in Fremont in den USA gebaut wurden, die habe ich tatsächlich als laut in Erinnerung. Also gerade bei höheren Geschwindigkeiten war da echt viel Krach, echt viel Windlärm. Das ist beim Model Y, habe ich das nie so erfasst oder aufgefasst. Und wenn das neue jetzt 20% bis 30% leiser sein soll, als es bisher war, finde ich gut, grundsätzlich. Wobei man auch hier ja sagen muss, in meinen Augen, wie gesagt, leiser ist besser, außer halt in der EU. Da ist lauter ja bekanntlich besser. Wobei der Sound ja her, also der ist ja von außen. Also das ist ja, um die Fußgänger zu warnen. Das hört es ja drin jetzt nicht so in dem Ausmaß. Aber das musste trotzdem gerade mal sein. Hinten gibt's, genau wie bei den ganzen anderen Fahrzeugen jetzt auch, in der Mitte ein Display, also hinten in der Mittelkonsole. Und man kann auch alles Mögliche drauf machen, unter anderem zum Beispiel Netflix schauen, wenn man da Bock drauf hat. Also auf eine ordentliche Nackenverspannung vor allen Dingen, die damit einhergeht, weil das ist jetzt nicht so die Position, in der man ein Display verbauen würde, wo man viel drauf gucken will. Also ja, ich meine, es ist irgendwie cool, dass sie es ermöglichen, wenn man das Display ohnehin verbaut Und wenn es dann technisch möglich ist, dann kann man das natürlich auch machen. Ich empfehle das zum Beispiel all meinen Freunden, die Kinder haben. Wenn man Kinder hat und es liebt, Kotze aus dem Fußraum hinten zu wischen, dann ist das das richtige Display für Netflix. Also toll. Das Mitteldisplay vorne, daran hat sich nichts verändert, soweit ich das weiß. Das dürfte also das gleiche sein wie beim alten. Aber da war ja auch nicht wirklich was einzuwenden. Das war ja solide verarbeitet. Passt schon. Also alles super an dem Ding. Insgesamt kommt der Innenraum jetzt aber schon deutlich besser weg, würde ich sagen. Und macht einfach einen deutlich wertigeren Eindruck. Es gibt immer noch so ein paar Details, die ich persönlich nicht so cool finde. Auch die ganze Steuerung von dem Ambiente-Licht ist halt irgendwie so halbgar gemacht. Aber ansonsten, wenn man die Frage einfach darauf runterbricht, ist es eine Steigerung, ist es besser als das alte? Und dann ist die Antwort ja, dann ist doch okay. Das alte war jetzt auch nicht schlecht. Ich würde jetzt niemanden dafür blamen, wenn er das alte Model Y gekauft hat oder sowas. Oder jetzt auch noch kauft. Es gibt es jetzt ein bisschen günstiger, bedingt der 0% Finanzierung, kommen wir gleich zu. Also wenn jetzt jemand das alte Model Y kauft oder sowas, dann würde ich da niemanden für blamen. Das neue ist besser, ist teurer, weil diese Finanzierungsoptionen und so weiter nicht im Raum stehen. Alles tutti. Passt schon. Gut. Kümmern wir uns ums Äußere. Das Äußere wurde tatsächlich ziemlich verändert. Da würde ich mal sagen, da hat sich am meisten geändert, zumindest was so im ersten Moment auffällt. Die Aerodynamik wurde deutlich angepasst, wesentlich verbessert. Das soll angeblich ungefähr 4% Drag vom Auto runterkriegen. Die ganze Lichtsignatur wurde komplett verändert. Erinnert jetzt irgendwie so ein bisschen an das uneheliche Kind aus Cybertruck und Cybercab, finde ich. ich finde aber vor allen Dingen hinten diese indirekte Belichtungsleiste, die man da hinten hat, irgendwie echt fancy, aber gleichzeitig denke ich mir, damit hat man so eine riesige Freifläche geschaffen hinten. Bei den Fotos, die man bisher gesehen hat, ist da dann nicht mal das Kennzeichen mehr auf der Kofferraumklappe, sondern das ist dann halt unten. Und dann hat man einfach so eine Wand von einer Kofferraumklappe. Und insbesondere beim weißen Modell denke ich mir da, das wirkt irgendwie so ein bisschen uninspiriert. Ne? Also klar, ich meine, man kann dieses cleane Design mögen, aber keine Ahnung. Naja, das hätte man vielleicht auch irgendwie anders machen können oder so. Also ich bin kein Designer, aber ich finde es jetzt nicht so ganz optimal. Vorne im Bumper, also in der Stoßstange, gibt es jetzt eine weitere Kamera tatsächlich. Das hilft auf jeden Fall vorne den Abstand zu anderen, zum Beispiel parkenden Autos, besser einschätzen zu können oder. Wenn man die Ultraschallsensoren schon entfernt, dann finde ich, ist das keine ganz abwegige Entscheidung, das zu machen. Also nicht, dass ich jetzt zwingend vermissen würde oder sowas oder nicht offen für Alternativen wäre, was man ja immer sagt, so nach dem Motto, ja, es gab ja so einige Leute, die sich beklagt haben, ja, Tesla hat ja jetzt die Ultraschallsensoren rausgeschmissen, das ist so ein Teil, das verbaut jeder in seiner 20.000-Euro-Kiste und Tesla kann das beim 40.000-Euro-Auto nicht bezahlen oder was, gab es einen kleinen Shitstorm, sehe ich jetzt irgendwie nicht so, also man kann die meinetwegen gerne wegrationalisieren, wenn man sie nicht mehr braucht, dann macht es halt anders. Aber das Ding war halt leider schlicht und ergreifend, dass Tesla die einfach erst entfernt hat und dann hat es noch eine ganze Zeit gedauert, bis dann mit Vision diese neuen Lösungen kamen, die einem dann wieder die Abstände und Zentimeter und so weiter angezeigt haben und das ist irgendwie so ein bisschen so eine Sache, also das ist so ein bisschen das, was ich da komisch finde, also diese Strategie erstmal rauswerfen und irgendwann machen wir schon eine Lösung dafür, finde ich ein bisschen fragwürdig. Um wieder hier quasi nochmal so einen Hint hier an die Politik zu geben, hier von vorhin. Wir reißen erstmal alle Windkrafträder ab und dann fangen wir an, neue Atomkraftwerke zu bauen und in nur 30 Jahren geht das Licht dann auch wieder an. Also, das wäre quasi genau die Strategie, halte ich irgendwie für ein bisschen dumm. Okay. Was man auf jeden Fall auch machen kann, ist alte Technik zu übernehmen, wenn sie sich denn bewährt hat. Und technisch hat die sich ziemlich bewährt, die Kiste. Das Model Y war jetzt irgendwie, ja, es gab so ein paar Dinge, wo man schon sagen muss, okay, da hätte man vielleicht ein bisschen nacharbeiten können, aber grundsätzlich hat sich einiges verbessert, aber ansonsten hat sich technisch jetzt nicht unglaublich viel getan. Etwa 50% der verbauten Teile sind jetzt irgendwie verändert, sodass sie nicht mehr generationsübergreifend quasi die gleichen sind und jetzt irgendwie anders sind. Aber manches, also davon ist halt das Wenigste, ist Technik, so. Und die Motoren haben sich nicht verändert, zumindest nicht hinsichtlich ihrer Performance. Ob das jetzt wirklich genau die gleichen Motoren sind oder ob die leicht anders sind, andere Aufnahme haben, sonst was, kann alles sein, aber grundsätzlich haben die sich hinsichtlich ihrer Performance nicht verändert. Und das Gleiche gilt auch für die Akkus, das sind ebenfalls die gleichen. So. Der ein oder andere hätte sich vielleicht ein paar größere Akkus gewünscht oder so, 100 Kilowattstunden im Model Y, das wäre schon geil, so als Familienkutsche oder sowas, sondern auch tatsächlich realistisch über 500 Kilometer, 550 Kilometer realistisch fahren zu können, das wäre schon, ja, fände ich schon nett, ne? Ja, genau, ist nicht. Also hat Tesla nicht gemacht. Durch die Aerodynamik-Improvements kommt das Auto etwa 3% weiter als bisher. Wenn man schneller fährt, auch mehr. Also dann ist der relative Anstieg halt größer. Wenn man sehr langsam fährt, dann ist der relative Zugewinn nicht so groß. Macht aber dadurch eben, also das sind immer die gleichen, ich würde sagen 0%, wenn man bis 50 unterwegs ist, so innerstädtisch. Und es können auch locker 5, 6, 7, 8% sein, wenn man schnell auf der Autobahn fährt, also 150 aufwärts. Halte ich für absolut plausibel, diese Werte. Ist jetzt nice to have, weil es ist ja Strom, den man spart. Und Strom, den man spart, muss man halt auch nicht bezahlen. Also was das anbelangt, schon gut. Aber auch nicht jetzt irgendwie weltbewegend. Das Fahrwerk wurde neu abgestimmt und ist jetzt angeblich 30% besser laut Tesla, was auch immer das jetzt heißen soll. Also ich wusste nicht, wie in welcher Einheit man Fahrkomfort misst. Und man müsste ja irgendein quantitatives Messverfahren haben, damit man, in welcher Einheit misst man Fahrkomfort. Ich weiß es nicht. Wenn es jetzt 30% besser ist, ist es 30% besser, auf was auch immer diese 30% jetzt aufgeschlagen werden können. Oder ist es Diskomfort? Müssen die 30% abgezogen? Ich weiß es nicht. Ansonsten ist und bleibt das Auto state-of-the-art technisch, muss man einfach sagen. Auf dem Niveau sind mittlerweile, was das Auto, so die Hardware anbelangt, auch einige andere angekommen. Was Tesla aber eben immer noch viel besser macht als die ganzen anderen Leute und die ganzen anderen Hersteller vor allen Dingen, ist das ganze Thema Update-Politik. Und das ist halt einfach bis heute unangefochten die Nummer 1, was so Digitalkompetenz anbelangt. Das ist schon geil. Wir sind jetzt neulich auch noch ein anderes Auto gefahren, ein chinesisches Auto. Denen wird ja auch nachgesagt, dass die sehr softwareorientiert sind, aber das ist nichts gegen Tesla, muss ich mal ganz ehrlich. Das kann ich schon mal spoilern. So viel dazu. Preislich, eine sehr gute Frage. Kann man nicht so ganz genau sagen. Aktuell gibt es nur eine Launch Edition von dem neuen Model Y im Tesla Online Store. Und für die gibt es einen Preis, der ist aber ein bisschen höher. Das ist ja aber auch erstmal grundsätzlich nicht so ganz problematisch, weil man möchte ja erstmal die alten Autos noch abverkaufen und die hat man ja preislich schon so ein bisschen attraktiver gestaltet über die letzten Monate. Das heißt, da hat man einfach einen Teil seiner Marge aufgegeben zugunsten besserer Verkaufszahlen beziehungsweise zugunsten leerer Lager. Und das ist ja auch absolut nachvollziehbar. Das heißt, der Preis am Ende des Lebenszyklus des alten Modells ist ja nicht repräsentativ für den gesamten Lebenszyklus oder für den gesamten Produktzyklus. Die Launch Edition, ich gucke es ganz kurz nach, kostet 60.990 Euro. Auslieferungen beginnen im März. Die Performance-Version des alten Model Y hat 59.990 Euro gekostet. Das heißt, das neue Model Y, maximale Reichweite, Allradantrieb, also quasi das klassische Long Range, also nicht das maximale Reichweite, was ja immer nur Hinterradantrieb ist, sondern das Long Range, was Allradantrieb hat, ist hier einfach ein Tausender teurer als das Performance-Modell der alten Variante. Wenn man es mit der maximalen Reichweite Allradantrieb der Vorgängergeneration vergleicht, die liegt bei 54.990 Euro. Das heißt, das sind jetzt ganze 6.000 Euro Unterschied. Wie gesagt, primär geschuldet, ziemlich sicher, dem Fakt, dass man die alten Autos loswerden will und die Preise jetzt quasi in den Kampfpreismodus versetzt hat. Ich muss hier noch einen Nachschub geben. Das habe ich vorher komplett vercheckt. Im Innenraum sich noch getan hat, ist die hintere Sitzreihe. Also die hinteren Sitze können jetzt nicht mehr manuell umgeklappt werden oder nicht mehr nur manuell umgeklappt werden. Ich scroll hier gerade so ein bisschen durch die Seite, ob ich noch irgendwas vergessen habe, so qualitätskontrollmäßig. Und dabei ist mir jetzt aufgefallen, die zweite Reihe wird jetzt elektrisch umgeklappt. Ich war mir zugegebenermaßen, das habe ich sogar gesehen vorher, War mir aber gar nicht mehr so sicher, dass das bei dem alten nicht verfügbar ist, weil da gab es ja auch so ein paar Änderungen im Produktzyklus. Es ist ja immer noch Tesla, die ändern ja auch einfach mal Dinge so unter der Reihe. Da dachte ich, das könnte da mittlerweile auch der Fall gewesen sein. Offensichtlich war es das nicht, zumindest hebt Tesla das hier nochmal vor. Ansonsten, ich scroll hier gerade nochmal durch, habe ich aber alles erwischt. Ja, genau. Und es gibt jetzt einen Premium-Textilbezug für Innenraumteile, was auch immer das heißen soll. Ansonsten, ja, genau. Ansonsten hat auch Tesla keine Änderungen auf der Webseite stehen, die ich hier nicht erwähnt habe. Dementsprechend, gelobet sei ich. Ich kann quasi aus dem Kopf hier das neue Model Y so runter erzählen und vergesse nicht viel dabei zumindest. Das sei mir zugestanden. Ich habe es ja noch rechtzeitig gemerkt, also Welt ist noch in Ordnung, wa? In diesem Sinne, das war es dann auch tatsächlich mit dieser Model Y Juniper Episode. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, obwohl ich quasi über ein Drittel der Folge mit politischem Bullshit-Bingo verbringen musste, wollte, sollte. Es war mir irgendwie so ein gewisses Anliegen, nicht hier einfach straight nur über das Auto drüber zu sprechen. Ich weiß es nicht. Also eigentlich hätte ich genau das machen wollen und dann habe ich mir gedacht, naja, bevor man hinterher irgendwie einen Shitstorm hat, es kommt doch alle mal wieder runter von euren, also meine Gesamtaussage, kommt doch alle mal wieder runter von euren hohen Rössern, setzt euch mal wieder an einen Tisch, also nicht so wie Herr Habeck an den Küchentisch, sondern am besten an einen Verhandlungstisch. Es bringt nichts, wenn man mit irgendwelchen Muttis am Küchentisch schnackt, da kriegt man zwar auch das ein oder andere zu hören, was man vielleicht mal anders machen sollte und was den Leuten ein Anliegen ist, aber ich glaube, das kriegt man auch so zu Genüge. Und setzen Sie sich lieber, lieber Herr Habeck, mit anderen Politikern in Verantwortung an einen Tisch. Setzen Sie sich mit dem Herrn Merz an den Tisch. Setzen Sie sich, ja, vielleicht nicht unbedingt mit Alice Weidel, das weiß ich jetzt nicht, ob man da so viel erreichen kann. Da ist die Schnittmenge der politischen Ideen ja doch relativ überschaubar. Aber setzen Sie sich vielleicht nochmal mit dem Herrn Lindner an den Tisch. Ich glaube, da kann man an ganz, ganz vielen Stellen gute Sachen machen. Und in diesem Sinne, keine Wahlempfehlung hier von mir heute irgendwie. Das verkneife ich mir absolut. Das steht mir einfach nicht zu. Aber die Wahlempfehlung ist, geht wählen, weil ansonsten sind es immer die Falschen, die gewinnen. Ne? Also man kann natürlich auch sagen, ich wähle den, der garantiert nichts wird, frei nach dem Motto. Da kann ich hinterher sagen, ja, ich habe das nicht verbockt. Aber ob das jetzt die beste aller Ideen ist, das weiß ich auch nicht. Also meine Wahlempfehlung, geht wählen. Wählt denjenigen, von dem ihr glaubt, dass er dem Land am besten tut, wer auch immer das sein mag. Also wer das ist, das kann ich euch leider auch nicht sagen. Das ist der Konsens. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Ich nehme jetzt direkt hier back-to-back die nächste Folge auf. Geht um ein Auto. Und hoffe, dass wir uns dann irgendwann bei der nächsten Folge wieder hören. Und dann ist es auch absolut nicht so politisch. Zumindest beim nächsten Auto. Beim übernächsten wird es vielleicht schon wieder etwas politischer. Also zumindest die ersten 30 Sekunden. Aber also, naja, das hier soll ja auch kein Politik-Podcast werden. Ich habe schon mal überlegt, ob ich einen Politik-Podcast mache. Aber okay, Ende Gelände. Tschüssi. Irgendwie habe ich noch nicht auf Aufnahme, hier auf Stopp geklickt. Oder habe ich den Button nicht getroffen? Was ist das?